Und nun wollen wir uns Gottes Wort zuwenden, heute Jeremia 7, die Verse 1 bis 15. Jeremia 7, 1 bis 15. Das Wort, das vom Herrn zu Jeremia geschah. Stell dich in das Tor des Hauses des Herrn, rufe dort dieses Wort aus und sprich: Hört das Wort des Herrn, ganz Juda, die ihr durch diese Tore kommt, um den Herrn anzubeten. So spricht der Herr der Heerscharen, der Gott Israels: Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und verlasst euch nicht auf Lügenworte, wenn sie sagen: Der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn, der Tempel des Herrn ist dies. Denn nur wenn ihr eure Wege und eure Taten wirklich gut macht, wenn ihr wirklich Recht übt untereinander, den Fremden, die Waise und die Witwe nicht unterdrückt, kein unschuldiges Blut an diesem Ort vergießt und nicht anderen Göttern nachlauft zu eurem Unheil, dann will ich euch an diesem Ort, in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Siehe, ihr verlasst euch auf Lügenworte, die nichts nützen. Wie? Stehlen, morden und Ehebruch treiben, falsch schwören, dem Baal Rauchopfer darbringen und anderen Göttern nachlaufen, die ihr nicht kennt. Und dann kommt ihr und tretet vor mein Angesicht in diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, und sagt: Wir sind errettet, um all diese Gräuel weiter zu verüben. Ist denn dieses Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, eine Räuberhöhle geworden in euren Augen? Doch ich, siehe, ich habe das alles gesehen, spricht der Herr. Geht doch hin zu meinem Anbetungsort, der in Silo war, wo ich früher meinen Namen wohnen ließ, und seht, was ich mit ihm getan habe, wegen der Bosheit meines Volkes Israel. Und nun, weil ihr all diese Taten getan habt, spricht der Herr, und ich zu euch geredet habe, früh mich aufmachend und redend, ihr aber nicht gehört habt, und ich euch gerufen, ihr aber nicht geantwortet habt, so werde ich mit diesem Haus, über dem mein Name ausgerufen ist, worauf ihr euch verlasst, und mit dem Ort, den ich euch und euren Vätern gegeben, ebenso verfahren, wie ich mit Silo verfahren bin. Und ich werde euch von meinem Angesicht verwerfen, so wie ich alle eure Brüder, alle Nachkommen Ephraims verworfen habe. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, am letzten Sonntag hatten wir anhand von Römer 9, 1 bis 13 von der Treue Gottes am Beispiel Israels gehört. Wo Gott seine Verheißung gegeben hat, da steht Gottes Treue unverbrüchlich. Wir hatten allerdings auch gefragt, wer hat die Verheißung? Und wir hatten festgestellt, die Verheißung hat nur der Glaube. Nichts als der Glaube. Und genau das war das Problem vieler, die äußerlich zum Volk Israel gehörten. Sie waren zwar leiblich Abrahams und Isaaks Kinder, aber sie glaubten nicht. Deshalb gehörten sie nicht zum geistlichen Israel. Sie verloren ihr Erbteil an der Verheißung durch Unglauben und Ungehorsam. Heute vertiefen wir dieses Thema anhand der ersten Verse aus Jeremia 7. In meiner Elberfelder Übersetzung ist dieser Abschnitt überschrieben: Kein Aufhalten des Gerichts durch nur äußerlichen Gottesdienst. Wir sehen schon am Wortlaut dieser Überschrift, wie nah wir am Thema des letzten Sonntags sind. Wieder geht es um den Unterschied zwischen äußerer und innerer Zugehörigkeit zu Gott. Ein nur äußerer Gottesdienst, eine nur äußere Frömmigkeit halten Gottes Gericht nicht auf. Aber wieso überhaupt Gericht? Hat Gottes Volk nicht die Verheißung und ist damit aus dem Gericht entnommen? Nein, Verheißung und Gericht gehören untrennbar zusammen. Denn wer ins Volk Gottes berufen ist, der steht auch unter einem ganz besonderen Anspruch. Ich hatte letzten Sonntag gesagt, Gott wollte an seinem Volk Israel zeigen, wie gut es einem Volk geht, unter welchem Segen ein Volk steht, in welcher Fülle ein Volk lebt, dessen Gott der Herr ist. Das alles aber setzt Glauben und Gehorsam voraus. Denn wir hatten ja festgestellt, nur der Glaube empfängt den Segen der Verheißung. Und zum Glauben gehört wesensmäßig der Gehorsam. Deshalb heute auch das Thema Verheißung und Gehorsam. Israel soll seinem Herrn vertrauen und nur bei ihm Hilfe suchen. Und es soll in seinen Ordnungen und Gesetzen leben, denn in ihnen ist das Leben. Hatten wir letzten Sonntag auch ausgeführt. Sie sind Gottes Gebrauchsanweisung für ein gelingendes und ein gesegnetes Leben. Wenn sich nun Gottes Volk aber nicht an Gottes Ordnungen hält und seine Hilfe nicht allein beim Herrn sucht, dann macht es durch seinen Ungehorsam und seinen Unglauben Gottes Pläne zunichte. Dann verdirbt die Herrlichkeit, Römer 9, 4, die Gott seinem Volk gegeben hat. Dann bereitet ein solches Volk seinem Herrn und sich selbst Schande. Dann kann die Welt, dann können die Völker, dann können die Menschen um uns her an uns nicht mehr den Segen Gottes erkennen. Und damit bleiben wir dann der Welt das Zeugnis von Gottes Liebe und Treue schuldig. Und dann stehen wir nicht mehr unter dem Segen, dann stehen wir unter dem Gericht Gottes. Und dann können äußere Frömmigkeit, eine scheinbare, geheuchelte Buße, dieses Gericht Gottes nicht aufhalten. Im Gegenteil, sie verschärfen Gottes Zorn und Gottes Gericht nur noch. Echte, tiefgreifende und von Herzen kommende Buße allein empfangen die Gnade Gottes. Und deshalb bekommt Jeremia den Auftrag, stell dich in das Tor des Hauses des Herrn. Es ist interessant, gleich die Platzanweisung. Das Haus des Herrn, das wissen wir, ist der Tempel. Also stell dich in das Tor des Tempels. Genau dort soll Jeremia auftreten, genau da soll er hintreten und seine Stimme im Namen des Herrn erheben, wo diese äußeren Gottesdienste gefeiert werden. Am Ort und an der Quelle des Übels lässt Gott seinen Propheten die Stimme erheben. Hier am Tor des Tempels, da strömen die ganzen Massen durch, die zu äußeren Zeremonien und geheuchelter Frömmigkeit in den Tempel kommen. Und für sie hat Jeremia eine Botschaft vom Herrn: Macht gut eure Wege und eure Taten. Macht gut eure Wege und eure Taten. Das Leben des Volkes Gottes muss mit dem Willen Gottes übereinstimmen. Dann sind die Wege und die Taten gut. Sonst lästert das Volk Gottes seinen Herrn durch Ungehorsam und Rebellion. Ungehorsam ist wesensmäßig Rebellion. Ungehorsam ist wesensmäßig Rebellion. Immer und grundsätzlich. Warum? Als ich vor der Predigt vorne saß, fiel mein Blick wieder einmal aufs Kreuz und unser Wort daneben. Kyrios ist Jesus Christus. Und ich denke, die meisten wissen mittlerweile, auch wenn sie kein Griechisch können, was Kyrios heißt. Herr ist Jesus Christus. Und wenn ich ungehorsam bin, dann meutere ich gegen den Herrn. Denn wenn Jesus mein Herr ist, dann tue ich, was der Herr sagt. Und wenn ich nicht tue, was der Herr sagt, dann lehne ich ihn als meinen Herrn ab. Ganz klar, ohne Wenn und Aber. Kyrios ist Jesus Christus. Wunderbar, dass dieses Wort schon seit vielen Jahrzehnten neben dem Kreuz da vorne steht. Darum geht's. Da ist Gemeinde Jesu, wo Jesus der Kyrios ist, der Herr, da, allein und nirgends dort sonst. Und wenn Jesus nicht mehr der Herr ist, wenn nicht mehr getan wird, was er sagt, dann ist Gemeinde nicht mehr Gemeinde Jesu, ohne Wenn und Aber. Deshalb ungehorsam ist wesensmäßig Rebellion, immer und grundsätzlich. Das gilt im neuen Bund nicht anders als für den alten Bund. Deshalb ist es ein grundlegender Irrtum, wenn heute auch von leitenden Personen unseres Bundes zum Thema Homosexualität gesagt wird, das betrifft nicht die Mitte unseres Glaubens. Mit genau dem gleichen Argument hat man in den abgefallenen Landeskirchen das Thema versucht zu beschwichtigen. Nun erleben wir genau die gleiche Argumentation in unserem Bund von den leitenden Persönlichkeiten unseres Bundes, Präsidium, Bundesgeschäftsführung. Im Februar 2013 hat das Präsidium unseres Bundes einen offenen Brief an die Gemeinden gerichtet unter dem Thema zum Umgang mit dem Thema Homosexualität in Gemeinde und Bund. Und darum heißt es dann unter anderem, es ist wichtig, es ganz genau anzuschauen, das Thema gehört nicht zum zentralen Glaubensbekenntnis und darf deswegen nicht zum Prüfstein für wahres Christsein gemacht werden. Und das heißt weiter, man dürfe einander wegen dieses Themas deshalb auch nicht den Glauben absprechen. Und am 15. Mai diesen Jahres stellten sowohl die Generalsekretärin als auch der Präsident unseres Bundes in einer christlichen Zeitschrift fest, die Haltung zur Homosexualität dürfe nicht zu einem Kriterium für echtes Christsein werden. Halten wir angesichts solcher Worte inne und fragen, wo ist Glaube? Liebe Geschwister, wo ist Glaube? Und wo ist das hier benannte wahre, echte Christsein? Da, wo Liebe ist zu Christus und seinem Wort. Und dann fragen wir weiter, und wo ist Liebe zu Christus und seinem Wort? Und da haben wir von der Schrift eine ganz klare Antwort. Da, wo Gehorsam ist gegenüber Christus und seinem Wort. Es ist wahnsinnig wichtig, liebe Geschwister, dass wir das von ganzem Herzen begreifen und verinnerlichen. Wir reden dabei, wenn wir von Gehorsam reden, nicht von einzelnen Taten des Gehorsams oder des Ungehorsams. Keiner von uns ist ständig in all seinen Taten gehorsam, dann wären wir ja sündlos. Wir reden von einer Haltung, von einer inneren Haltung des Gehorsams oder des Ungehorsams. Von einer inneren Haltung, die Gottes Willen für beliebig erklärt. Und eine solche Haltung trennt von Gott. Ganz egal, welchen Teil des Willens Gottes dieser Ungehorsam betrifft. Gottes Wort, gerade im Neuen Testament, sagt uns das unmissverständlich. Deshalb haben wir als Lesung Johannes 14 gehört, 15 folgende, und wir schauen uns die wichtigsten Verse hier noch einmal an. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt, woran wird man sehen, dass wir Jesus lieben? So werdet ihr meine Gebote halten. Vers 15. Und Jesus sagt weiter, wer meine Gebote hat und sie hält, was sieht man daran? Der ist's, der mich liebt. Vers 21. Und Vers 23. Jesus hält die Sache für so wichtig, dass er in wenigen Versen die gleiche Sache fast wörtlich gleichlautend wiederholt. Er hämmert seiner Gemeinde, er hämmert seinen Jüngern regelrecht ein, damit es auch der Letzte kapiert. Wenn jemand mich liebt, woran sieht man es? so wird er mein Wort halten. Und dann in Vers 24, ausdrücklich der Gegensatz. Wer mich nicht liebt, woran erkennt man den, der Jesus nicht liebt, hält meine Worte nicht. Der wird Jesu Worte für beliebig erklären, für als nicht zum Kern wahren Christseins gehörend. Sehen wir, liebe Geschwister, da gibt es gar nichts misszuverstehen, gar nichts. Die Liebe erweist sich nicht in Worten, die Liebe erweist sich in der Tat und in der Wahrheit. Das ist in unseren Beziehungen nicht anders. Ich sage es immer wieder, wenn ich meiner Frau sage, ich hab dich lieb und tue den ganzen Tag, was ihr nicht gefällt, wird meine Frau denken, pfeif drauf. Ja, bloßes Geschwätz. Im Verhältnis zu Gott ist es nicht anders. Die Liebe erweist sich in der Tat und in der Wahrheit. Die Wahrheit, das Wort und Tat zusammenstimmen. Wir sehen einen absoluten und unauflösbaren Zusammenhang zwischen der Liebe zu Jesus und dem Halten seiner Gebote. Und ich hatte neulich gesagt, es gibt in der Bibel keine Verheißung ohne Bedingung. Das sehen wir jetzt ganz genau. Denn wenn ihr es von der Lesung noch im Ohr habt, oder ihr guckt noch mal nebenher mit rein, beziehungsweise ich habe es hier auch an die Wand geworfen, 3 Verheißungen gibt Jesus in Johannes 14. Und die stehen und fallen, alle 3, mit dem Gehorsam. Wer Jesus liebt und seine Gebote hält, den liebt auch der Vater, und er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht empfangen kann. Vers 21, der wird von meinem Vater geliebt werden. Und Vers 23, und mein Vater wird ihn lieben, und wir, nämlich der Vater und der Sohn, werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Im Umkehrschluss aber, liebe Geschwister, heißt es, wer Gottes Gebote nicht hält, der wird den Geist der Wahrheit nicht empfangen. Denn er gehört offensichtlich noch zur Welt, also nicht zur Gemeinde Jesu. Wie war das nochmal für den Prüfstein mit dem Prüfstein für wahres Christsein? Welcher der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Welcher der Geist Gottes nicht treibt, die Gottes Gebote nicht halten, sondern für beliebig erklären. Jesus sagt ausdrücklich, im Umkehrschluss, wer die Gebote Gottes nicht hält, der wird vom Vater unseres Herrn Jesus Christus nicht geliebt werden. Das heißt, nicht die Liebe, sondern der Zorn Gottes ist auf ihm. Und das betont gerade Römer 1, 18 folgende, ganz ausdrücklich im Zusammenhang mit Homosexualität. Der Zorn Gottes ist darauf. Und das bezeugt Johannes Vers 23 noch einmal. Und außerdem sagt uns Vers 23 im Umkehrschluss, wer die Gebote Gottes nicht hält, der wird nicht nur nicht geliebt sein. Zudem kommen Jesus und der Vater nicht und werden nicht Wohnung in ihm machen. Wir haben übrigens mit den Versen 15 und 23, Geist der Wahrheit ganz oben, und wir, der Vater und ich, alle 3 Personen der göttlichen Dreieinheit beieinander genannt. Und diese beiden Verse sagen uns, in dem, der die Gebote Jesu nicht hält, sondern für beliebig erklärt, in dem wird die gesamte Dreieinheit Gottes, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist, nicht wohnen, sondern durch Abwesenheit glänzen. Und dieses Leben gehört damit immer noch ganz und gar der Macht der Finsternis. Es ist wichtig, dass wir immer mit ganzem Ernst die ganze Tiefe des Wortes Gottes erfassen. Und was wir hier in Johannes 14 miteinander gelesen haben, das stimmt nahtlos mit dem überein, was Jesus an vielen, vielen anderen Orten sagt. Ich will nur noch ein paar Beispiele nennen. Matthäus 7, 21. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, werden ins Reich Gottes kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Und Matthäus 12, 50. Wer den Willen meines Vaters tun wird, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Ob wir zur Familie Jesu gehören, zur geistlichen Familie, zum Leib Jesu, sagt Jesus ausdrücklich, entscheidet sich daran, ob jemand meinen Willen tut. Und ganz entsprechend Paulus in Römer 2, Vers 13, es sind nämlich nicht die Hörer des Gesetzes gerecht, sondern die Täter. Das heißt im Umkehrschluss, wer nicht im Glaubensgehorsam lebt, der hat keine Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der steht nach wie vor unter dem Gericht. Und schließlich noch 1. Johannes 2, 17, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber bleibt in Ewigkeit? Wer den Willen Gottes tut. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Wir könnten Dutzende, Hunderte, wahrscheinlich Tausende Aussagen des Wortes Gottes hinzufügen, die alle haarklein dasselbe sagen. Es ist eine übereinstimmende Lehre der ganzen Heiligen Schrift. Im Gehorsam erweist sich der Glaube und die Liebe zu Gott. Und niemand hat das Recht, auch nur das kleinste dieser Gebote aufzulösen und für beliebig zu erklären. Denn sonst wird der Herr sein Teil wegnehmen vom Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt. Offenbarung 22, Vers 19. Das heißt nichts anderes, als dass er sein Bürgerrecht im Reich Gottes verliert und damit sein Teil am ewigen Leben. Oh ja, liebe Geschwister, die Haltung zur Homosexualität ist ganz gewiss ein Kriterium für echtes Christsein. Dabei geht es nicht um Sexualität. Es geht darum, ob Kyrios ist Jesus Christus noch steht. Denn an der Haltung zum Wort zeigt sich unsere Haltung zum Herrn des Wortes. Das ist der Punkt. Gott selbst hat die Frage unseres Gehorsams zum Kriterium für echtes Christsein erklärt. Ja, liebe Geschwister, wir müssen das mit Nachdruck betonen. Denn wir leben in einer Zeit, in der dieses Wort Gottes auf breiter Front aufgelöst wird, nicht nur in den abgefallenen Landeskirchen. Dann könnten wir uns an diesem Sonntagmorgen ganz entspannt in den breiten Sessel zurücklehnen und sagen, was geht uns die Landeskirche an? Nein, wir sehen, dass der Abfall unseres Bundes den der Landeskirchen weitgehend eingeholt hat. Deshalb brauchen wir geistliche Klarheit. Und dabei geht es nicht um Theologengezänk. Wenn es darum ginge, könnten wir uns auch wieder ganz entspannt im Sessel zurücklehnen und sagen, was gehen uns die Theologen an? Es geht um unser Heil und unser Leben. Es geht auch um das Heil, das Leben, die Zukunft unserer Gemeinde. Nur allein deshalb sage ich es ja. Wenn es nicht darum ginge, könnte es uns egal sein. Es geht darum, ob wir, unsere Gemeinde, unter dem Gericht oder unter dem Segen Gottes stehen und bleiben. Denn wo dies missachtet wird, da weicht der Segen des Herrn von seinem Volk und von seiner Gemeinde. Das ist der Ernst dieser Worte. Jetzt sind wir wieder ganz unmittelbar bei Jeremia 7. Das ist der Ernst dieser Worte, die Gott durch seinen Propheten Jeremia an sein Volk richtet. Und er sagt ihnen, trotz des Hauses, an dem Gottes Name ausgerufen wird. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie oft Gott diese Formulierung einfließen lässt, an dem mein Name ausgerufen wurde. Das charakterisiert diesen Ort, das gibt ihm seinen Wert, sein Gewicht, aber trotzdem rettet das nicht, wenn der Gehorsam fehlt. Trotz des Ortes, den der Herr unseren Vätern gegeben hat, wird eine Gemeinde vom Angesicht des Herrn verworfen, wenn sie nicht in seinen Geboten wandelt. Und dann heißt es über dieser Gemeinde Gottes, ich habe mein Haus verlassen, mein Erbteil verstoßen. Ich habe den Liebling meiner Seele in die Hand seiner Feinde gegeben. Liebe Geschwister, erschrecken wir bei jedem dieser Worte? Frage. Fährt's uns da wie Feuer und Stahl durch Mark und Bein in die Glieder, in die Knochen? Ich habe mein Haus verlassen. Gott hat nicht irgendjemand verlassen. Sein Haus. Ich habe mein Erbteil verstoßen. Ich habe den Liebling meiner Seele, sein auserwähltes Volk, in die Hand seiner Feinde gegeben. Dramatik pur. Aber die Verheißung ist doch gegeben. Siehe Vers 7. Kann die Verheißung Gottes nun doch hinfallen? Frage vom letzten Sonntag. Die Antwort ist dieselbe geblieben. Wundert uns nicht. Nein. Selbstverständlich kann Gottes Verheißung nicht hinfallen. Aber nicht jeder kann diese Verheißung leichtfertig auf sich beziehen. Sie gilt nicht ganz Israel. Sie gilt dem geistlichen Israel. Sie gilt nicht jeder Kirche oder Gemeinde. Die Verheißung gilt der Kirche oder der Gemeinde, die auf dem Grund der Apostel und Propheten steht. Das ist auch die Bedeutung von Matthäus 16, 18. Du bist Petrus, der Grund der Apostel und Propheten. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Und dann kommt die Verheißung. Und des Hades Pforten, nämlich die Pforten des Totenreichs, werden sie nicht überwältigen. Diese Gemeinde Jesu, die auf dem Grund der Apostel und Propheten steht und stehen bleibt, die wird wohl bis aufs Blut bekämpft von den Mächten der Finsternis. Sie mag verfolgt und erniedrigt werden. Sie mag fast ausgelöscht sein. Aber keine irdische, noch irgendeine überirdische Gewalt kann sie überwinden. Denn sie hat die Verheißung des Herrn. Und Jesus wird bei seiner Wiederkunft noch echte, lebendige Gemeinde antreffen. Das ist die Verheißung. Gemeinde, die ihm treu geblieben ist, die sein Wort bewahrt hat. Und weil im Wort das Leben ist, deshalb kann diese Gemeinde nicht vom Totenreich überwunden werden. Ich habe mich gefragt bei der Vorbereitung, das ist das erste Mal, dass ich über diesen Text überhaupt predige, habe mich gefragt bei der Vorbereitung, warum steht da Hades in der Matthäusstelle 16, 18? Luther hat Hölle übersetzt, stimmt aber nicht richtig. Die Hölle ist ja das Reich Satans direkt. Das Totenreich ist nochmal was anderes. Warum steht Hades? Ich denke gerade, um diesen Unterschied zwischen Leben und Tod deutlich zu machen. Gemeinde Jesu, egal wie angefochten, wie niedergedrückt, wie verfolgt, wie gering sie sein mag, Gemeinde Jesu ist immer, solange sie auf dem Wort steht, ein Ort des Lebens. Und das Totenreich kann sie nicht überwinden. Diese Gemeinde geht an der Hand des Lebendigen und deshalb wird sie in aller Bedrohung und Bedrängnis Leben die Fülle haben. Und damit kommen wir nach dem mahnenden Ernst zur gewaltigen Verheißung dieses Wortes. Beides ist wichtig, der mahnende Ernst und die gewaltige Verheißung. Macht gut eure Wege und Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Vers 3. Als ich in der Frage, worüber predige ich heute, am heutigen Sonntag, dieses Wort in der Hand hatte, diesen Vers gelesen habe, dachte ich sofort an die Geschichte unserer Gemeinde und ich wusste, das ist das Wort Gottes für unsere Gemeinde heute an diesem Sonntag. Ja, liebe Geschwister, Gott hat diesen Ort euren Vätern gegeben. Und wir, die wir keine Ureichenauer sind, wir dürfen es im geistlichen Sinne auch sagen. Ja, Gott hat diesen Ort unseren Vätern gegeben. Wir alle, die wir heute hier sind, sind in ein reiches geistliches Erbe eingetreten. Gewiss, manche Sünde, manches Versagen, manche Schuld haben ganz im Sinne dessen, was wir gerade als mahnendes Wort gehört haben, ganz in diesem Sinne dieses Erbe bedroht. Das wissen viele von euch besser als ich. Es gab herbe Enttäuschungen, schwere Verletzungen. Bei manchen so tief, ich weiß von Einzelnen zumindest, die bis heute nicht hierher kommen können, weil sie diese Verletzungen, Verwundungen nicht überwunden haben. Bei allem Segen, den der Herr durch unsere Gemeinde gewirkt hat, tut's mir weh zu sehen, was für Verletzungen Menschen zugefügt wurden in unserer Gemeinde, durch unsere Gemeinde. Mich bewegt dabei immer wieder die Frage, was können wir tun, um diese Verletzungen zu bereinigen? Ich bitte euch da auch mit zu beten, das mit zu bedenken. Vor allem diejenigen, die auch die längere Geschichte unserer Gemeinde kennen und ungefähr wissen, wovon ich rede. Hier gilt die Mahnung des Herrn, macht gut eure Wege und eure Taten. Was können wir heute noch tun, damit manches, was in der Vergangenheit nicht gut war, wieder gut wird? Vieles werden wir heute nicht mehr klären können, denn vieles ist vor Jahrzehnten geschehen. Aber da wollen wir zumindest beten, dass der Herr Seelen wieder heil und gesund werden lässt. Das ist das Mindeste, was wir tun können. Und ich denke, ihr selber kennt viel mehr als ich Seelen, die auch in unserer Gemeinde Verwundungen und Verletzungen erfahren haben. Dass diese Seelen wieder gesund und heil werden. Diese Mahnung gilt uns auch heute, auch im Blick auf das vergangene Jahr. Wir haben langsam eine gewisse Distanz dazu. Ist auch wichtig, dass wir manches geistlich nochmal nachdenken drüber. Ich habe mich selbst oft gefragt, Klarheit und sachliche Härte waren absolut nötig. Wo die Mächte der Finsternis sich in einer solchen Weise zeigen, wie diesem vergangenen Jahr bis in dieses Frühjahr hinein. Vieles habt ihr gar nicht mehr mitgekriegt. Der Fall war. Ich weiß nicht, ob jeder mitbekommen hat, an welchem Punkt unsere Gemeinde im letzten Herbst gestanden hat. Es fehlte nicht viel und es würde unsere Gemeinde heute nicht mehr geben. Ich sage das mit ganzem Ernst, es fehlte nicht viel. Ich sage das auch deshalb, wir sehen, dass wir ein kleineres Grüppchen geworden sind. Das ist aber der falsche Maßstab. Der Vergleichspunkt ist, es gibt uns überhaupt noch. Und das stand letzten Herbst spitz auf Knopf. Deshalb, wo wir als Brüderrat diesen Mächten nicht in dieser Klarheit entgegengetreten wären, da wären wir vor Gott und der Gemeinde schuldig geworden. Mancher hat über die Konsequenz gestaunt, sie war nötig, dringend nötig. Allerdings, und deshalb sage ich's, bei aller berechtigten und nötigen geistlichen Klarheit und Härte schleicht sich gerade in solchen Situationen auch leicht menschlicher Ärger ein. Jeder von uns muss sich gerade in solchen Situationen ständig prüfen, auch ich mich selbst. Wo mir das bewusst geworden ist, da habe ich im letzten Herbst umgehend um Vergebung gebeten. Zwei Geschwistern hatte ich mich in diesem letzten Herbst gegenüber etwas aufgebracht über die hauptsächlichen Unruhestifter geäußert. Zu beiden Geschwistern bin ich am nächsten Tag hin. Zu einer Person früh am Morgen gleich. Die andere habe ich angerufen und habe mich ihnen gegenüber entschuldigt. Ich habe beiden gesagt, was ich gesagt habe, ist voll inhaltlich richtig. Es war inhaltlich kein einziges falsches Wort dabei. Aber die Art und Weise, wie ich es gesagt habe, die war nicht vom Heiligen Geist getrieben, sondern da war viel alter Atem und viel menschlicher Ärger dabei. Und das tut mir leid. Ich sage das, um deutlich zu machen, wir alle müssen uns in diesen Dingen prüfen, und Schuld, wo sie uns bewusst wird, so umgehend und gründlich wie möglich bereinigen. Da gibt es für den Pastor keine Ausnahme. Auch ein Pastor ist bei allem Bemühen, Jesus recht nachzufolgen, ein Mensch, der verletzt reagieren kann, der nicht nur in geistlich notwendiger Klarheit, sondern auch in ungeistlichem menschlichen Ärger reden kann. Und wenn dieser Ärger angesichts der Situation auch menschlich verständlich sein mag, falsch ist er geistlich trotzdem. Macht gut eure Wege und eure Taten. Das sagt uns der Herr auch heute. Und diese Mahnung bleibt bestehen. Ich habe es schon gesagt und sage es heute nochmal. Die Wege und die Taten unserer Gemeinde sind nicht dauerhaft allein dadurch gut geworden, dass Einzelne ausgeschlossen wurden, die sich als Werkzeuge der Finsternis haben gebrauchen lassen. Das Werk der Reinigung und der Heiligung unserer Gemeinde muss weitergehen. Tag für Tag, Woche für Woche, in jedem von uns. Ich bete deshalb jeden Tag, dass der Herr selbst Schutz und Schild und eine feurige Mauer um unsere Kirche und unsere Gemeinde ist, dass er uns bewahrt vor dem Bösen. Und dass er ganz besonders am Sonntagmorgen, wenn wir so wie jetzt hier zusammenkommen zum Gottesdienst, dass er seine heiligen Engel um unsere Kirche aufstellt und allen Mächten des Bösen, des Unfriedens, der Lieblosigkeit und der Unwahrhaftigkeit keinen Zutritt gewährt. Und ich bitte euch, das jeden Tag mit mir zu tun, damit unsere Gemeinde wieder in allem Frieden, in aller Liebe, in aller Einmütigkeit und in aller Wahrhaftigkeit wachsen und gedeihen kann. Aber und, nicht nur aber, sondern und, in aller vergangener Not, liebe Geschwister, dürfen wir zuversichtlich und dankbar sein. Der Herr hat bewahrt und durchgetragen. Bis heute kommen wir im Namen unseres Herrn Jesus Christus an diesem Ort zusammen. Das konnte Satan mit all seinen mächtigen Angriffen nicht zerstören. Der Herr hat bewahrt. Ihm sei Lob und Ehre dafür. Und auch ich ganz persönlich durfte diese Bewahrung erfahren. Im Bibelgesprächskreis habe ich schon erwähnt, ich will es hier als Zeugnis auch noch vor der ganzen Gemeinde sagen und darf es bekennen. Ich war die letzten Wochen zweimal beim Kardiologen, das ist der Spezialist fürs Herz. Und er hat festgestellt, sogar bei einer Belastung von 175 Watt auf dem Ergometer konnte er keine Beeinträchtigung feststellen. Das grenzt oder ist in doppelter Hinsicht ein Wunder. Denn ich hatte ja vor 6 Jahren einen Herzinfarkt. Bei einem Herzinfarkt stirbt automatisch der nicht mehr richtig oder nicht mehr durchblutete Teil des Herzmuskels ab. Es entsteht eine Vernarbung und an dieser Stelle kann sich der Herzmuskel nicht mehr bewegen. Das stellt man auf dem Herzultraschall fest. Und normalerweise ist eine solche Minderbeweglichkeit des Herzmuskels nicht heilbar. Die bleibt zeitlebens. Aber der Arzt konnte nichts mehr feststellen. Sagt, selbst bei maximaler Belastung funktioniert der Herzmuskel, als ob nie was gewesen wäre. Und ich habe 2 Bypässe bekommen und der eigentliche Hauptbypass, der Arterienbypass, hat von vorne weg nicht funktioniert. Und deshalb war eine der wichtigen Blutgefäße von vorne weg nur noch 10% durchblutet. Und der Arzt sagt, ich kann keine Einschränkung feststellen. Der Herzmuskel wird in allen Bereichen vollständig durchblutet. Wie das funktioniert, wenn ein Bypass erklärtermaßen trocken ist, nicht funktioniert, bleibt eigentlich ein Rätsel. Das Entscheidende ist, der Herr hat durchgetragen. Durch diese Zeiten unsäglicher Belastung, nicht nur für mich, sondern für den ganzen Brüderrat. Die Brüder haben ja genauso mitgetragen und genauso mitgelitten. Ich sage es, weil viele von euch auch Sorge hatten, dass ich einen erneuten Herzinfarkt bekommen könnte. Und viele haben gebetet, dass der Herr meine Gesundheit bewahrt. Und ich darf sagen, der Herr hat diese Gebete über alle Maßen erhört. Mein Herz ist heute gesünder als vor 5 oder 6 Jahren. Ist wirklich ein Wunder. Man kann nur staunen. Und das nach dieser Belastung. Der Herr trägt durch. Der Herr bewahrt. Der Herr segnet. Liebe Geschwister, ist uns bewusst, an welch einem Ort des Segens wir uns versammeln? Ich komme nochmal auf Vers 3. Macht gut eure Wege und eure Taten, dann will ich euch an diesem Ort wohnen lassen. Und Vers 7. Dann will ich euch an diesem Ort in dem Land, das ich euren Vätern gegeben habe, wohnen lassen. Das Kritische habe ich vorhin auch gesagt, um keine fromme Lobhudelei zu betreiben über unsere Gemeinde. Es gehört zur Wahrhaftigkeit, dass man beides benennt. Es gab in unserer Gemeinde nicht nur Licht, es gab auch Schatten. Das wollen wir ehrlich, offen, wahrhaftig bekennen. Aber positiv, welche Wunder, welche Bewahrung hat unsere Gemeinde bis auf diesen Tag erfahren? Seit mehr als 60 Jahren wird an diesem Ort Gottes Wort verkündigt. Seit mehr als 60 Jahren kommen an diesem Ort Menschen zum Glauben. Seit mehr als 60 Jahren lassen sich an diesem Ort Menschen taufen auf den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Es ist ein Ort, über dem der Name des Herrn ausgerufen ist. Gott möge schenken, dass es ein gereinigter und ein geheiligter Ort ist und bleibt. Und ich bete jeden Tag darum und bitte euch, dass ihr das mit mir tut, dass Gott uns bewahrt vor allen Angriffen des Bösen, dass er ein gereinigtes und geheiligtes Volk, eine gereinigte und geheiligte Gemeinde an diesem Ort zusammenkommen lässt. Und das fängt bei jedem von uns an. Eine gereinigte und geheiligte Gemeinde, da sind weder alle miteinander oder gar nicht. Wir werden nie sündlose Gemeinde sein. Aber wir müssen eine wahrhaftige, eine gehorsame und eine liebevolle Gemeinde sein, deren Wege und deren Taten gut sind. Möge der Geist Gottes einem jeden von uns zeigen, was er dazu noch mehr als bisher beitragen kann, an Gehorsam, Liebe und Wahrhaftigkeit. Und dann, wenn wir eine Gemeinde sind und bleiben, deren Wege und deren Taten gut sind, dann gilt uns auch weiterhin die Verheißung: An diesem Ort, den ich euren Vätern gegeben habe, will ich euch wohnen lassen. Und das Wort aus Josua 1,13 habe ich diese Woche gelesen: Der Herr, euer Gott, schaffe euch Ruhe, schafft euch Ruhe und gibt euch dieses Land. Dürfen wir das nicht auch vom Herrn erbitten, dass er uns noch einmal eine Zeit der Ruhe schenkt? Nicht eine tatenlose Ruhe, aber eine Zeit der Ruhe in ihm. Eine Zeit der ruhigen, kraftvollen Wirksamkeit. Und dass der Herr uns dieses Land gibt, an dem er uns wohnen lässt. Dass er uns hier nicht nur wohnen lässt, sondern dass er Segen von uns ausgehen lässt auf das Land und auf die Menschen um uns her. Letzten Sonntag hat sich nach dem Gottesdienst ein Bruder von mir verabschiedet mit den Worten: Wir warten auf ein Neues. Ja, liebe Geschwister, wir warten auf ein Neues. Darauf, dass Gott in ganz neuer Weise anfängt, an uns und mit uns und an diesem Ort zu handeln. Lasst uns gemeinsam in unseren Gebeten den Thron Gottes bestürmen. Unsere Gemeinde in anhaltendem Gebet vor den Thron des Herrn ausbreiten, dass der Herr noch einmal eine ganz neue Geschichte des Segens mit seiner Gemeinde in der Eichenau schreibt. Amen.